Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Als ehemaliger Jugendspieler von Mainz 05 und Absolvent der Weiterbildung Fußballmanagement und meinem damaligen Traum, Fußballprofi zu werden, interessiere ich mich für Spieler, Spielerinnen, Trainer, Funktionäre, welche es geschafft haben, daran gescheitert oder dabei sind, ihren Weg als Profi zu bestreiten. Wie nah sie an ihren Traum herangekommen sind und welche Herausforderungen sie auf diesem Weg ausgesetzt waren. Welchen Karriereweg haben Sie nach Ihrer fußballerischen Laufbahn eingeschlagen? Das alles sind Themen, über die ich mich mit meinen Gästen unterhalte. Daher freue ich mich diesmal besonders, Walid Mokhtari, ehemaligen Profispieler, zu meinem heutigen Podcast begrüßen zu dürfen. Ich wünsche euch viel Spaß.
So, hi Leute, ja, und herzlich willkommen zum neuen Podcast wieder. Diesmal mit einem ganz spannenden Gast. Freue ich mich besonders. Walid Mokhtari, heute zu Gast, ehemaliger Fußballprofi. Und ja, wir werden uns jetzt auch eine Weile austauschen und über spannende Themen sprechen. Ja, Walid, viele kennen dich wahrscheinlich schon, aber ich stelle dich doch trotzdem nochmal vor, für die, die es vielleicht nicht tun.
Ja, hallo Freunde der Sonne, ich heiße Walid Mokhtari, ehemaliger Fußballprofi, bin Deutsch-Marokkaner, das heißt hier in Deutschland aufgewachsen und mein Herkunftsland ist Marokko.
Ja, danke. Wie gesagt, schön, dass du heute die Zeit gefunden hast. Da kommen wir auch gleich, sag ich mal, erstmal so noch zu deinem weiteren Profil. Du hast gesagt, du bist Fußballprofi gewesen, warst unter anderem in der U17 bei Kickers Offenbach, dann zur Eintracht gewechselt, U19, Profi bei Jahn Regensburg, VfR Mannheim, SV Wien, Kickers Offenbach, FSV Frankfurt, VfB Lübeck. Und heute betreibst du die mit deinem Bruder zusammen die Mocky Fußballakademie und auch noch eine Charity-Stiftung, wenn ich das richtig gelesen habe. Und du bist auch Sport- und Fußballlehrer. Stimmt das alles so?
Genau, ja. Auf den Punkt gebracht, alles genau.
Perfekt, perfekt. Ja, wunderbar. Du hast ja auch gesagt, du bist in Marokko geboren. Nador hatte ich mir hier rausgesucht. Ist ja eine große Stadt. Wie war das für dich, damals nach Deutschland zu kommen und dich, sag ich mal, zurechtzufinden?
Ja, relativ leicht. Ich bin ja als Baby hergekommen mit 6 Monate und von daher hatte ich keine großen Angewöhnungszeiten. Ich konnte mich ganz schnell integrieren.
Okay. Wunderbar. Und dann hast du ja irgendwann mit Fußball angefangen. Wahrscheinlich, so wie viele, auch erstmal nur auf der Straße gekickt. Wie fing das alles bei dir an und ja, wann wusstest du, dass du da mehr kannst als vielleicht so ein normaler junger Mann in deinem Alter?
Ja, ich habe ja einen älteren Bruder, Yusuf Mokhtari, der mit mir in der Vergangenheit auch in einer Profifußballmannschaft in 2 Vereinen haben wir da zusammengespielt und war ja halt dann Vorbild. Er ist immer vorne wegmarschiert als junger Jugendfußballer und ich wollte dann auch immer einfach mit. Und er hat mich halt dann auch zum Fußball gebracht und dazu animiert, dass ich dann auch irgendwann mal beim Fußballverein angeheuert habe.
Okay. Ja gut, das ist natürlich schön, ne, wenn man da so sag ich mal, ein Vorbild hat, jemand, der mitziehen kann. Der hat dir wahrscheinlich auch geholfen, wenn es mal ein bisschen schwieriger wurde. Gab es da, sag ich mal, in jungen Jahren Hürden, die du nehmen musstest? Und wie hast du sie, sag ich jetzt mal, gemeistert?
Ja, es hat, in seine Fußstapfen zu treten, war immer halt das größte Problem. War immer halt der Ältere, der die Vorbildfunktion für mich, auf den ich immer aufgeschaut habe. Und natürlich wollte ich immer so werden wie er. Und deswegen war das auch für mich als Kind dann halt auch immer ein enormer Druck. Aber er hat mich diesen Druck nie spüren lassen, hat mich immer von der ersten Minute an immer unterstützt und mir immer Mut zugesprochen und so. Und das hat mir dann vieles erleichtert.
Okay. Ja gut, das ist sehr löblich auf jeden Fall vom größeren Bruder. Aber gab es da so eine Situation, wo du dich noch so dran erinnern kannst, wo es mal schwer war und wo er dir, sag ich mal, vielleicht geholfen hat aus der Patsche?
Ja, es gab eine Situation, da haben wir beide einen Profivertrag bei Jahn Regensburg unterschrieben. Er damals mit der Rekordablösesumme von FSV Frankfurt zu Jahn Regensburg gewechselt. Ich dann irgendwann mal, nachdem ich keinen Profivertrag bei Eintracht bekommen habe, also nur ein Amateurvertrag war das damals und damit habe ich mich nicht zufrieden gegeben und bin dann auch dann einfach in Besuch gegangen nach Regensburg, habe eine Trainingseinheit mitgemacht und die Verantwortlichen dort haben dann direkt gesagt, hier dein Bruder, der kann richtig Fußball spielen und haben mich dann direkt verpflichtet nach einer Trainingseinheit. Und natürlich dann nur so abschalten wollte bei denen in Regensburg, diese schöne Stadt einfach mal besuchen wollte. Und haben dann halt zusammen in einer Fußballmannschaft gespielt. Nur er war immer schon der professionelle Spieler. Professionelle Spieler heißt Vorbildfunktion. Er wusste seinen Job zu schätzen, hat seinen Job gelebt. Und ich war so einer, der nur von seinem Talent gelebt hat und geschludert hat und das eigentlich alles nicht so ernst genommen hat. Und da hat er mich mal das ein oder andere Mal aus dem Nachtleben in Regensburg bei einem wichtigen Spiel, zum Beispiel wie gegen Bayern München, wo Spielergrößen wie Schweinsteiger, Philipp Lahm, Klepp und alles dabei waren, rausgezogen und gesagt, was machst du? Wir haben morgen Spiel und so. War schon
Okay,
lustig.
ja, okay, lustige Anekdote auf jeden Fall. Du hast ja auch vor kurzem deine Biografie im Schatten des Balles, Aufstieg, Fall und Neuanfang herausgebracht. Ich meine mich zu erinnern, dass da auch was du gerade erzählt hast, über diese Geschichte da auch was geschrieben steht. Also von daher auf jeden Fall auch spannend für die Zuhörer, da mal reinzulesen. Ich will da mal eine Stelle noch hervorheben. Du beschreibst dort, dass du dich unter Wert bei Vereinen unter Vertrag nehmen lassen hast. Wie denkst du da heute drüber und was war also seinerzeit der Grund dafür?
Ja, das ist immer die Beratung, die Unerfahrenheit, der sture Kopf. Und aber desto trotz habe ich das immer ganz gut gemeistert, weil ich habe mir alles erarbeitet und so. Ich kann mich an eine Situation erinnern bei SVW in Wiesbaden. Da habe ich eine gute Rolle gespielt und da waren einige Profimannschaften damals hinter mir her. Und der Verein hat darauf gepocht, dass ich meinen Vertrag bei SVW verlängere. Und man hat mir auch damals da ganz klar angedroht, entweder ich unterschreibe den Verein oder ich mache kein Spiel. Habe damals wieder meinen Bruder angerufen, habe gemeint, das war, wir haben damals gegen Hoffenheim gespielt. Da hätte ich, wenn ich unterschrieben hätte, direkt in der ersten Elf dann gespielt. Und wenn nicht, bin ich aus dem Kader. Habe dem aus dem Hotelzimmer angerufen, habe gemeint, die wollen, dass ich jetzt vorm Spiel unterschreibe. Wenn ich unterschreibe, bin ich dabei. Wenn nicht, dann nicht. Dann hat er zu mir gemeint, glaubst du an dich? Habe ich gemeint, ja, ich glaube an mich. Hat er gemeint, dann unterschreib nicht. Dann habe ich nicht unterschrieben. Dann habe ich ein halbes Jahr kein Fußball gespielt, überall mal so ein bisschen fit gehalten und kann mich an eine Szene erinnern mit einem anderen älteren Bruder von mir. Haben wir dann Fußball geguckt. Da hat damals Kickers Offenbach gegen Mainz 05 gespielt im Aufstiegsspiel. Und dann hat mein Bruder gespielt, das Spiel mit mir angeschaut und hat dann meinte er so, das wäre genau der Verein mit den richtigen Zuschauern für dich und so. Da habe ich in der Jugend schon gespielt und so haben wir dann Kontakt zum Berater aufgenommen und habe dann ein Probetraining damals gemacht. Haben Probetraining gemacht, das ging so ungefähr 4, 5 Wochen. Aber die waren schon, in den ersten 2 Wochen hat man schon gesehen, dass die Mannschaft mich akzeptiert hat, das Umfeld mich akzeptiert hat und sie mich da verpflichten wollten. Aber dann hat irgendwann mal Kickers Offenbach gesagt, wir haben kein Geld. Unsere Planung ist zu, wir haben kein Geld. Und ich habe dann praktisch dafür 0 Euros gespielt und der Deal war, Leistung bringen und dann gibt es immer einen besseren Vertrag. Und irgendwann mal in der zweiten Bundesliga muss man sich vorstellen, 1000 Euro, dann 4000, dann 10.000. Das ging dann bis über 15.000 Euro, wo ich dann damals dort verdient habe, ohne Prämien. Und das habe ich mir damals alles erarbeitet. Aber viele Leute haben immer gedacht, wäre so dahin gekommen und hätte direkt Geld verdient. Nein, das war alles leistungsbezogen. Kann ich auch verstehen, aber auch Kickers Offenbach hat das damals ganz gut ausgenutzt und das habe ich damit gemeint.
Okay, verstehe. Okay, aber ja, Hut ab, auf jeden Fall dann auch vor der Leistung. Ich möchte noch einmal aus dem Buch noch einmal was zitieren. Da schreibst du, viele Menschen lassen sich in ihren Jugendjahren von einem unmittelbaren Durst nach Abenteuer, Freiheit und neuen Erfahrungen leiten. Für sie ist es eine Zeit des Ausprobierens. Würdest du sagen, dass das dazugehört, also dass man das unbedingt miterleben muss? Oder sollte man darauf verzichten, damit man da quasi den Erfolg an erste Stelle setzt? Ne? Also, das ist immer die Frage, ne? Aktuell auch mit den NLZ. Wie siehst du das?
Ja, das Problem ist, dass ich schon sehr früh mit guten Fußballern schon zusammengespielt Ich war schon in der U16 marokkanischer Nationalspieler für Marokko, habe bei Eintracht Frankfurt gespielt mit einer Top-Mannschaft, Jermaine Jones, Christoph Preuß, Mumun Azouag, viele Größen, Gimity, alle, die mit einem Jahrgang gespielt haben, sind alles Profis geworden. Und ich glaube, in meiner Karriere habe ich immer gut trainiert. Ich habe immer Gas gegeben, aber ich habe mich auf mein Talent ausgeruht. Das war mein größtes Problem. Ich wusste immer, dass ich gut zocken kann. Ich war ein Straßenfußballer. Das wurde auch immer draußen bestätigt von Leuten. Und das war, glaube ich, mein größtes Problem. Ich habe aufgehört, an mir zu arbeiten, nachdem ich gewisse Sachen schon so erreicht habe oder gesehen habe. Und mir wäre es lieber, ich hätte nicht so viel Talent, mehr lieber trainiert und immer Angst gehabt, dass ich vielleicht da oder hier aussortiert werde. Und ich habe einfach zu viel Talent gehabt.
Okay, verstehe. Also hast du dich so ein bisschen darauf ausgeruht, kann man sagen, ja?
Ich habe mich ausgeruht. Bei gewissen Sachen habe ich gemeint, ich bin feiern gegangen. Ich habe nicht gut geschlafen. Ich habe mich nicht gut ernährt. Ich habe keine gute Regeneration gehabt, weil ich mir gedacht habe, wird schon klappen. Es hat geklappt, aber wenn es mal nicht geklappt hat, dann hat man auch immer dann Angriffsflächen gehabt oder war auf irgendwas dann zurückzuführen.
Ja, okay. Ja, also ja, spannende Geschichte bis hierhin. Ich will noch ein Zitat aus dem Buch nochmal vorlesen. Welcher ist der richtige Weg? Bleiben, wo es bequem ist, oder Neues wagen und ins Unbekannte springen? Deine Antwort heute und deine Antwort damals.
Meine Antwort heute wäre auf jeden Fall unbequem. Unbequem heißt Selbstständigkeit. Man muss irgendwo hinziehen. Man muss seine Freunde verlassen. Man muss seine Familie verlassen. Und man hat nur ein Ziel, einen Weg, etwas zu erreichen und sich durchzusetzen. Und der bequeme Weg war einfach damals in Frankfurt. Clubs, Diskotheken, Mädels. Man kann sich hier zeigen. Man spielt hier irgendwo in der Nähe und ist aber doch irgendwo bei seinen Freunden. Und das wollte ich alles nicht aufgeben, weil ich wollte immer leben, ich wollte immer Spaß haben und wollte auf das nicht verzichten. Da war ich einfach nicht reif genug im Kopf. Heute würde ich sagen, nee, nee, nee. Irgendwo in ein Zimmer, Training, Tür zu, schlafen, nochmal Training. Und durch harte Arbeit hätte ich das so gemacht, hätte ich viel mehr erreicht und vielleicht auch viel höher gespielt.
Ja, also ich kann das ein bisschen nachvollziehen. Ich habe natürlich jetzt nicht so hoch gespielt wie du, aber ich habe auch früher in jungen Jahren immer geguckt, was ist in meinem Umfeld möglich, ne? Also war ich bei Mainz 05 in der A-Jugend. Okay, ich will auch nicht so das gemachte Nest drumherum, ne, verlassen. Familie soll nah sein. Da war ich einmal beim Probetraining bei Eintracht, oder hätte bei Eintracht zum Probetraining gehen können. Habe ich aber dann schon abgesagt, weil ich bei Mainz schon eine Zusage hatte. Und nachdem es dann nicht mehr geklappt hat bei Mainz, dann habe ich schon überlegt, okay, ja, wo probierst du denn jetzt? Und dann habe ich witzigerweise auch einmal bei Kickers Offenbach in der A-Jugend mittrainieren dürfen. Hat dann nicht gereicht und dann habe ich aber auch gar nicht mehr weiter probiert. Das sind so ähnliche, sage ich mal, Verhaltenszüge, die bei mir damals auf jeden Fall auch bei mir aufgefallen sind. Heute würde ich es auch genauso sagen, wie du es gesagt hast. Ne, irgendwo auch mal außerhalb der Komfortzone rausgehen, in eine andere Stadt, wo, ne, und einfach neue Erfahrungen sammeln. Definitiv, also stimme ich dir auf jeden Fall zu.
Bei mir war es ja so, ich war jetzt, ich hatte keine Skandale oder sonst irgendwas. Es geht einfach nur um Disziplin in Bezug auf Fußball. Ja, also ich war mit jedem Trainer immer gut. Ich wurde nirgendwo rausgeschmissen oder es gab wirklich nie eine schlechte Presse gegenüber meiner Person oder sonst irgendwas. Nur einfach, was Disziplin betrifft, war, ich hätte mehr rausholen können. Und das ist halt, das habe ich nicht gemacht, weil ich, wie gesagt, immer gedacht hätte, habe, dass ich gut bin und das würde reichen.
Ja, okay, verstehe, ja. Okay, ja, wie gesagt, meistens ist man dann, wenn man etwas älter ist und nochmal zurückblickt, dann ja, sieht man die Dinge natürlich sowieso nochmal anders, ne?
Ich würde auch sagen, dass ich heute viel besser sogar Fußball spiele als früher.
Okay, weil du wahrscheinlich erfahrener bist und mehr Ruhe hast, oder wie würdest du es beschreiben?
Ja, jetzt auch in dem Alter, da gibt es so Spielsituationen, wo ich dann manchmal so auch im Fernsehen so sehe oder wie auch immer, sage ich, ey, warum bist du da nicht cool geblieben? Oder einfach, da hättest du einfach mal den Ball spielen können, da hättest du so reagieren können. Ja, und das ist wirklich die Erfahrung, die man dann macht. Und so ist es dann
Ja.
auch mit dem Verhalten des Menschen.
Ja,
Du
ja.
änderst nicht, bei mir halt spät, ich habe es spät reflektiert, mein Verhalten gegenüber dem Fußball. Aber war jetzt auch nicht so schlimm, dass ich mich für irgendwas schämen muss oder sonst irgendwas.
Ja, so sind die Erfahrungen, die man im Leben macht. Die gehören auch doch einfach zu einem selbst dazu, würde ich sagen, ne? Also von daher, ja, alles gut, alles richtig, würde ich sagen. Ja, du hast gerade nochmal gesagt, oder wir hatten es gerade von dem gewohnten Umfeld. Daher nochmal eine andere Frage, kurz weg vom Fußball. Wie wichtig ist dir die Familie?
Familie war mir immer sehr wichtig, weil ich bin in einer Familie aufgewachsen, wo der Zusammenhalt sehr groß ist, wo wir immer sehr viel Wert darauf gelegt haben, dass man zusammenkommt, dass man an einem Tisch sitzt, dass man von einem Teller isst. Und das waren einfach Dinge, wenn man die ein, 2 Wochen nicht hatte, man hat sie vermisst und so. Man hat die Mutter vermisst, man hat den Vater vermisst und die Geschwister. Und deswegen war immer die Familie sehr wichtig und wusste auch immer ganz genau, wenn es eigentlich gut ist, hat die Familie auch einen aufgefangen und für mich war die Familie immer wichtig und hat immer eine große Rolle gespielt. Bis heute noch.
Ja, gibt einem ja auch Kraft, ne, definitiv, ja. Wenn man dann wieder zurückkommt, auf jeden Fall. Okay, dein Bruder hatten wir ja auch schon eben thematisiert. Was hast du von deinem Bruder gelernt und was er von dir?
Ich glaube, ich habe von meinem Bruder gelernt, gewisse Sachen, so im Fußball, so wie er den Ball abgeschirmt hat, also auf Fußball bezogen, wie er den Ball abgeschirmt hat, wie er teilweise gelaufen ist im konditionellen Bereich, in der Fitness. Das habe ich von ihm gelernt. Was er von mir gelernt hat, das weiß ich jetzt nicht.
Müssen wir ihn fragen.
Ja.
Okay. Hast ja auch vorhin noch mal erwähnt, auch zusammen bei Jahn Regensburg und FV Frankfurt gemeinsam gespielt. Wie war da die Zeit gemeinsam? Und gibt es da noch mal eine Anekdote, die du gerne erzählen möchtest aus der Zeit?
Ja, da gab es einen Trainer, Carsten Wettberg, war so ein Urgestein, ist ja immer noch im Raum Bayern. Der hat damals 68 München trainiert und bin dann gekommen, so ein ganz kleiner, giftiger Trainer, der sehr, sehr motivieren kann. Und bin nach Regensburg gekommen und saß da auf der Bank. Für mich war es erstmal gut, so mit den Profis da zu trainieren. Waren viele Ex-Profis, die dann irgendwo Karriere gemacht haben und dann irgendwann mal in der damaligen Regionalliga gespielt haben. Regionalliga Süd war das damals. Und saß auf der Bank und ja, war für mich in Ordnung. Ich habe gesagt, ich verdiene Geld. Bin dann, wenn ich mal nicht im Kader war, habe ich mich sogar ab und zu mal gefreut. Dann konnte ich ja feiern gehen. Aber es war doch so, dass ich immer sehr, sehr gut trainiert habe. Also im Training, ich war immer so fußballverrückt und habe immer Gas gegeben. Und habe das über Wochen gemacht und der Trainer hat mich da ignoriert. Und da bin ich mal ausgerastet und bin dann zum Trainer gegangen. Also der ist so 1,50 und bin dann hingegangen, habe ich gemeint, hier, ich bin nicht hierher gekommen, um auf der Bank zu sitzen. Dann hat er mich nur so angeguckt. Der hat mich dann nach dem Spiel, wie er mich dann aufgestellt hat, mit dem Manny Bender verglichen. Hat einmal so ein Interview gemacht beim Bayern-Rundfunk. Ja, und der ist dann zu meinem Bruder gegangen und hat gemeint, hier, was ist mit deinem Bruder los? Da hat gesagt, ja, Herr Trainer, der will spielen. Da habe ich gemeint, ich trainiere seit Wochen gut, sehen Sie meine Leistung nicht? Dann hat er im Training wirklich die Leibchen gewechselt und da war ich in der Startelf. Wir haben damals gegen Elversberg gespielt. Das war 2000, 2001. War ich Elf des Tages, wir haben das Spiel 3-1 gewonnen. Ja, geht. Und heute sage ich mir so, ey, du hast dich da was getraut und so, ja.
Ja.
Aber der Trainer, der fand es mutig, weil es war auch so ein Oldschool-Trainer, der sagt, hier, der Spieler kommt zu mir. Ich habe mich ja die ganze Zeit damit zufrieden gegeben, wenn ich nicht im Kader war, aber irgendwann an dem Tag bin ich so ein bisschen aufgewacht. Ich will spielen. Das will ich nicht. Siehst du nicht, wie ich trainiere? Der hat mich aufgestellt. Ich habe das mit Leistung zurückgezahlt. Und von da an, wusste ich bin so angekommen und habe dann Gas gegeben.
Ja, richtig gut. Also ich finde auch, manchmal muss man auch mal sich auf sich aufmerksam machen und du hast es dann auch noch zurückgezahlt. Also von daher würde ich sagen, alles richtig gemacht. Ich erinnere mich noch, es gab, glaube ich, mal eine Szene, da hat dein Bruder dir einen Vorabkick oder war es umgekehrt? Aber ich glaube, es war beim FSV Frankfurt damals, ne?
Ja, in dem Spiel, also haben wir gegen SV Wien gespielt, mein Ex-Club. Da hat er mir ein Tor aufgelegt und ich habe dann ein Tor gemacht.
War das auch, sag ich mal, so eins deiner Highlights oder würdest du nochmal ein Highlight aus deiner Karriere auch nochmal erzählen, wo du dich noch dran erinnerst? Eigentlich gibt es viele auch wahrscheinlich, ja.
Ja, das war dann bei Kickers Offenbach Highlight war. Da habe ich auch gut trainiert, wie sie mich damals verpflichtet haben. Aber sie haben halt eine eingespielte Mannschaft gehabt, die aufgestiegen ist. Aber ich hätte von Anfang an schon nach dem ersten Spieltag hätte spielen müssen. Und der Trainer wusste das auch. Aber hat gesagt, hier geduldig, du musst auf die Bank. Und war dann auf der Bank. Dann haben wir in Rostock damals gespielt und haben das Spiel da 2-1 gewonnen in Rostock. Erster Spieltag, okay. Und zweiter Spieltag Braunschweig bin ich dann eingewechselt. Nee, hat er mich dann von Anfang an spielen lassen. Und irgendwann mal kam das Pokalspiel gegen 1. FC Köln. Mein Bruder ist damals von Cottbus nach Köln gewechselt. Wir haben gegen Köln auf dem Biberer Berg gespielt, DFB-Pokal. Und der Trainer sagte damals zu mir vor der ganzen Mannschaft, ja, heute, Köln hat deinen Bruder verpflichtet, heute kannst du ja mal zeigen, was du kannst. Und das haben die Mannschaftskollegen den damals sehr übel genommen und haben gesagt, ey, du bist jung, warum hat er dich jetzt so unter Druck gesetzt und so. Aber das hat immer funktioniert. Mit Druck konnte ich immer sehr, sehr gut. Ja, weil ich habe dann so Angstzustände gehabt und jetzt muss ich abliefern und habe da irgendwie mehr rausholen können von mir. Und in dem Spiel habe ich ein Tor gemacht, ein Tor vorbereitet. Wir haben 3-1 gegen Köln gewonnen, mein Bruder hat auch gespielt und habe ihn dann quasi rausgeschmissen aus dem BP-Programm.
Okay, ja. Also schöne Geschichte für dich auf jeden Fall. War das nicht sogar damals noch, wo Podolski auch gespielt hat?
Ja, Podolski hat gespielt, der hat, glaube ich, da die rote Karte gesehen.
Ja, ich erinnere mich noch dunkel, ja, okay.
Ja.
Ja,
Ja,
schön,
dann
aber
ab diesem Zeitpunkt war ich der Kölner Schreck. Das heißt,
ja.
immer wenn wir gegen Köln gespielt haben, habe ich getroffen.
Sehr cool, ja. Ja, also schöne Geschichte auf jeden Fall. Wer war dein bester Gegenspieler? War das dann dein Bruder in dem Fall gegen Köln oder war das jemand anderes bei einem anderen Spiel?
Boah, Gegenspieler waren so gute Fußballer, ehrlich. Zum Beispiel, ich fand immer den Mizumovic, fand ich immer genial, so wie er Fußball gespielt hat, so lässig, so. Der hat ja nicht so dieses, der wie, ähnlich wie mein Bruder, nicht so der schnellste, nicht so der Tempo-Fußballer, aber so, wenn er so den Ball hat und diese Ruhe und Geschmeidigkeit und die Bälle, die er gespielt hat und die Drehung auf dem Platz, das hat mich auf dem Platz. Habe ich das schon gut beobachtet und hat mir gefallen.
Okay, sehr schön. Ich hatte mir jetzt hier nochmal rausgesucht. Du hast mit Burhanettin Kaymak, Sebastian Rode, Nico Bungert, Sean Dundee und Dino Topmöller zusammengespielt. Was für Anekdoten fallen dir zu den genannten Spielern ein oder auch nur zu einem oder zwei?
Also zum Topmöller war das immer so, ich kannte ja immer den Klaus Topmöller und irgendwann habe ich mit dem Dino Topmöller Fußball gespielt und wusste damals, dass er in gewissen Profimannschaften in Deutschland gespielt hat, unter anderem auch bei Eintracht Frankfurt. Aber der Vater war so eher so der Begriff, hat mit mir dann gespielt, ein ganz, ganz netter Typ. Wir haben heute noch Kontakt, verstehen uns gut. Aber ich kann mich an eine Szene erinnern, da ging es darum, wer von uns beiden spielt. Aber das war nicht meine Position. Da hat der Trainer mich im Sturm eingesetzt. Und da hat sich dann gegen Dino Topmöller entschieden und hat mich spielen lassen. Und vor dem Spiel, bevor ich dann Highlight-Tor gemacht habe, also es war ein Traumtor, das habe ich aus 35 Metern geschossen in den Winkel. Und da kam der Topmöller aber zu mir, der hat gemeint, hier, Mocky, du hast verdient, vor mir zu spielen und so. Und das hat immer so, das werde ich nie vergessen. Und das Erste, was ich mir so gedacht habe, so, das ist ein Teamspieler. Er tut einen motivieren und er gesteht sich auch mal so ein, wenn einer vor ihm spielt. Und das fand ich so, sein Respekt habe ich sehr anerkannt. Und deswegen haben wir auch so ein gutes Verhältnis und deswegen schätze ich ihn sehr. Und dann habe ich auch das Tor gemacht. Und dann hat alles gepasst. Wir haben damals in Braunschweig 2-1 gewonnen. Unter anderem dieses schöne Tor von mir.
Ja, das werde ich mir auf jeden Fall nochmal anschauen, aber auf jeden Fall Respekt auch hier an Dino Topmöller. Und ja, mit aktuellen Leistungen bei der Eintracht zeigt er ja dann auch, wie gut er dann eine Mannschaft wahrscheinlich auch führen kann. Ne? Also von daher, ja, schöne Anekdote. Du hattest schon mal erzählt, okay, du hast viel mit deinem Bruder zu tun während deiner fußballerischen Zeit und jetzt wahrscheinlich auch immer noch. War er auch dein größter Förderer oder hattest du da noch jemanden Speziellen?
Nein, eigentlich nicht. Mein Bruder hat mich eigentlich nie so groß in der Hinsicht jetzt gefördert oder er hat mich immer machen lassen und so. Und hat sich eigentlich auch nie für mich irgendwo eingesetzt, also muss ich sagen. Also ich war auch damals, wie er dann in Cottbus war, war ich auch in Cottbus, habe da trainiert und er hat da gar nichts gemacht. Also ganz normale Spieler und hat mich dann nie bevorzugt. Ich habe da immer stand immer mein Mann selber und habe mich dasselbe immer verteidigt und sonst.
Okay, ja, schön. Hattest du, sag ich mal, wenn du Vertragsverhandlungen geführt hast mit Vereinen, hast du die selbst gemacht und
Der
hast
Trainer
einfach
wollte mich
nur.
unbedingt haben. Und dann habe ich ja in Bornheim gelebt. Dann habe ich ein Angebot damals aus Malte gehabt. Und der Trainer hat dann gesagt: Warte, 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 warte. Bei denen lief es dann noch nicht so gut. Ich habe dann gewartet und irgendwann mal haben sie mich doch verpflichtet. Ohne Sommervorbereitung bin dann da hingekommen und bin dann auf Anhieb irgendwann Stammspieler geworden. Ich habe eine super Saison mit den ganzen Kollegen da gespielt. Wir haben die Klasse gehalten. Habe in dem Jahr gefastet, bin Muslim und habe da gefastet wegen Ramadan auch. Alles hat gepasst. Und im zweiten Jahr gab es dann so ein bisschen Probleme. Da lief es dann nicht so gut sportlich für mich, so wie für den Verein. Und irgendwann mal ist der Verein auf die Idee gekommen, dass sie dann gesagt haben, ja, du hast gefastet, Ramadan, ich war so praktisch der erste Profifußballer, der damals wegen dem Fasten in Deutschland abgemahnt wurde.
Oh, okay.
Ja, das ging ja vom Gericht. Die konnten da gar nichts machen. Und ich habe denen erklärt, dass ich ein Jahr zuvor auch gefastet habe und bei Kickers Offenbach auch gefastet habe, bei Wien auch gefastet habe, in Regensburg auch gefastet habe und den ganzen Verein, wo ich gespielt auch gefastet habe. Und jetzt kommt ihr mit der Ausrede, dass weil ich faste, dass meine Leistung dadurch schlechter ist und ein Jahr davor habe ich auch gefastet. Also.
Okay, und das ging ja dann nicht durch, hast du ja gerade schon erwähnt.
Ja, das
Also.
ging nicht durch. Das ist ja nirgendwo verankert in den Verträgen oder sonst irgendwas. Und das gibt es auch nicht. Also das
Ja,
war jetzt
klar.
nur
Ja,
ein Grund,
ja,
irgendwas zu erzählen und
ja. Okay. Aber das hat dann nicht dazu geführt, also dass es dann weiter ein Problem gab. Konntet ihr dann auch klären dann trotzdem, oder?
wir konnten das klären und habe damals dann einen Berater gehabt, von dem habe ich mich getrennt. Und habe das ja so ein bisschen alles beobachtet. Ich wusste ja ganz genau, wie das abläuft. Das sind ja jetzt keine großen Summen in der zweiten Liga. Und damals hat der damalige Geschäftsführer zu mir gesagt: Hier, du musst nicht mit dem Berater kommen, komm alleine und dann kriegst du die Provision. Und ich wusste ja ganz genau, wie meine Verträge so in Offenbach waren und war damit dann auch zufrieden, wenn ich genau den gleichen Vertrag habe. Und habe den 1:1 auswendig gelernt und bin mit diesen Erwartungen dann auch hin und habe diesen Vertrag dann auch bekommen. Aber irgendwann wollte man mir die Provision nicht zahlen, obwohl wir das so ausgemacht haben. Dann habe ich gemeint, kein Problem, ich kann meinen Berater anrufen, der kann gleich hier sein und so. Hat man mir die Provision dann überwiesen.
Okay, also sehr gut, ja, dann hast du da quasi dich selbst beraten und mit den Tricks quasi selbst, ja, dich
Genau, ja.
durchgesetzt, ja, perfekt. Hattest du jetzt nochmal Switch kurz, hattest du aufgrund, sag ich mal, körperlicher Unterschiede generell Schwierigkeiten, dich durchzusetzen oder war das nie ein Problem für dich?
Körperlich?
Ja.
Körperlich war ich immer der fitteste Spieler. Also in den Mannschaften, wo ich gespielt habe, ja, war ich immer der fitteste Spieler. Ob in Offenbach, ob bei FSV Frankfurt, in Regensburg oder ob es in Wien war. Ich war immer der fitteste Spieler. Immer den besten Laktatwert gehabt. Ich war immer sehr, sehr laufstark und deswegen habe ich ja auch gespielt. Sonst, ich habe nicht gespielt, weil ich so ein guter Techniker war, sondern ich war schon dann, irgendwann mal habe ich das Arbeiten gelernt, war Außenbahnspieler und habe die Linie hoch und runter beackert. Nur das, weil mir der Vorteil war, dass ich nach vorne auch mal was machen konnte.
Okay.
Ich hab bei Mannschaften gespielt, die 70% in der eigenen Hälfte waren. Da kannst du dir vorstellen, wenn du den Ball am 16er gewinnst, also mit dem Rechtsaußenverteidiger sehr, sehr tief stehst, da schon die Attacken dann startest nach vorne, Nagelschiche setzt, da war der Weg immer so weit, dass es immer schwer war, ein Tor zu spielen. Also hätte ich bei einer Mannschaft gespielt, wie Duisburg, wie es mein Bruder da gemacht hat, oder bei Mannschaften, die damals ein bisschen oben in der Tabelle gespielt haben, die dann 70% Ballbesitz haben. Da hätte ich mein Können viel, viel mehr zeigen können.
Ja, klar, okay, macht Sinn, ja.
Das waren auch, da habe ich auch immer dran gedacht, weil Offenbach gegen jeden Gegner tief stehen, kompakt stehen, Ball erobern. Wir haben zwei, drei Chancen im ganzen Spiel gehabt und haben manchmal ein Tor gemacht und haben Spiel 1-0 gewonnen.
Ja, klar, okay, ist dann natürlich eine ganz andere Ausgangslage, das stimmt, ja. Hattest du ein Idol, sag ich mal, als du mit Fußball angefangen hast? Oder hast du es heute vielleicht auch noch? Und wenn ja, wer war das? Und warum?
Also Idol war immer Diego Maradona und als kleines Kind habe ich so seine ganzen Videos kopiert. Das heißt, alles, was er so am Ball gemacht hat, ja, so mit dem Jonglieren und da gibt es so gewisse Tricks und so, die habe ich alle drauf, die habe ich alle kopiert. Ich fand den immer so als Fußballer, fand ich den, das war so der erste Star, der erste Popstar so
Ja.
in der Fußballgeschichte und seine Art und so wie er aussah, so mit seinen Haaren. War genial. Das war immer so mein Vorbild und war immer begeistert von seinem Fußballspiel als kleiner Junge und diese WMs und diese ganzen Geschichten von ihm. Und gerade mit Neapel, was man da so verfolgt hat,
Ja.
war immer genial. Und deswegen war er immer der Größte und wird für mich auch immer der Größte bleiben.
Ja, nee, also Maradona auf jeden Fall, ja, einer der Legenden, definitiv, ja. Dem stimme ich dir auch auf jeden Fall zu. Du hast ja dann mit 27 Jahren, wenn ich das richtig recherchiert habe, mit dem Profifußball aufgehört. Und was war in deiner Laufbahn dann so der emotionalste Moment in deiner Karriere?
Der emotionalste Moment war, dass wir einen Trainer hatten, der leider verstorben ist, der aber sehr, sehr gut. Der war nicht nur ein Trainer, das war ein Lehrer und von dem habe ich sehr, sehr viel gelernt. Und dank ihm habe ich auch so, nicht nur wegen dem Fußball, sondern im Leben auch viele Fortschritte gemacht und mich weiterentwickelt. Ich bin einmal mal zum Training zu spät gekommen. Was weiß ich, warum, wieso, weshalb. Ich bin auf jeden Fall zu spät gekommen. Dann hat er mir damals gesagt, wer oft zu spät kommt, den bestraft das Leben. Hat dann so drunter geschrieben, Gorbatschow. So. Ich habe das damals nicht so verstanden, irgendwie. Und neben mir war ein bester Freund war von mir. Dann habe ich gemeint, guck mal, der Trainer, der hat mir jetzt so extra geschrieben und mir das so gesagt. Ich habe mir das damals wirklich zum Herzen genommen. Ich bin nie wieder zu spät gekommen. Ich bin immer, versuche immer 10, 15 Minuten vorher da zu sein. Und dann hat er immer gesagt, die selbsterfüllte Prophezeiung, wenn du immer an etwas denkst, wenn du dir etwas vorstellst, ja, wenn du dir was vorstellst, dann wird es so passieren. Und ich war, wie gesagt, ich habe mal ein gutes Spiel gemacht auf dem Biberer Berg. Und auf dem Biberer Berg, da hat es mir 20.000, es hat getobt, ja, wenn wir gegen eine gute Mannschaft gespielt haben. Und da war die Hölle los, alles hat gebebt. Und ich habe mir damals gesagt, okay, du bist immer ein Teil. Und die Torschützen wurden damals immer gefeiert, der Regisseur, Suat Türker, der auch jetzt verstorben ist. Das waren so immer die, die gefeiert worden sind. Und ich habe mir damals immer so gedacht, ey, wie geil wäre das mal, wenn du das entscheidende Tor machst. Ja, du entscheidende Tor machst und dass du gefeiert wirst. Und du bist so die Person, wegen dir hat man so die Klasse gehalten oder sonst irgendwas. Und ich habe mir das wirklich einen Tag vorher. Wir haben dann im Hotel geschlafen und das Spiel war gegen Braunschweig, das letzte Spiel. Und dann habe ich mir das vorgestellt, du schießt ein Tor. Und da habe ich ein Kopfballtor gemacht. Also ich, Kopfballtor, das Spiel ging 1-1 aus, wir haben die Klasse gehalten. Und so wie ich mir das vorgestellt habe, so wurde ich gefeiert. Ja, überall in den Zeitungen, du bist dann, egal wo du warst, in Frankfurt, Offenbach, hier in Hessen, jeder hat dich erkannt, jeder hat dich angesprochen, geil. Und es hat mich so ein bisschen beflügelt und so. Das war wieder was anderes. Ja, wir hätten gewinnen können, du hast gespielt. Ja, cool, cooles Spiel, aber da war ich so ein bisschen im Mittelpunkt. Und das kam damals von Wolfgang Frank und das war so ein Spiel. was mich so geprägt hat, nicht nur vom Spiel her, auch von seiner Person und das, was er mich, das, was er mir so beigebracht hat.
Ja, schöne Erinnerungen, also schöne emotionale Momente auf jeden Fall, die du beschrieben hast. Ich kann mich noch erinnern, damals in der Uni, da war auch Friedhelm Aust, heißt der war, glaube ich, auch mal Torwart bei Eintracht Frankfurt. Da kam ich auch zu spät, da fand ich aber auch die Reaktion ziemlich cool. Da hat er nämlich gesagt, ja, einmal ist kein Mal. Und ich habe vorher schon so ein bisschen gedacht, oh Scheiße, jetzt kriege ich schon Ärger. Ne? Und dann war es total entspannt für mich, so, okay. Der hat jetzt gesagt, wenn es nur einmal passiert, ist es nicht schlimm. Das habe ich auch irgendwie verinnerlicht, ja. Also trotzdem im Positiven, ne? Also jetzt habe ich mir jetzt nicht rausgenommen, immer einmal zu spät zu kommen. Aber ja, so Sachen ja, bleiben dann einfach, ne? Ja, bisher ja, schöne Anekdoten, schöne Erinnerungen, die wir jetzt hier ja, besprochen haben, geteilt haben. Jetzt nochmal ein paar andere Fragen. In Richtung Erfolg. Also wie würdest du Erfolg definieren und wie hast du eine Niederlage sportlich und privat gemeistert?
Wenn du was erreichen willst, wenn du immer an etwas denkst. Und mein Ziel war immer, weil ich damals immer rangeschaut habe, ja, ob ich jetzt die große Karriere gemacht habe oder nicht. Aber so mein Ziel war immer so, ich will im Fernsehen sein. Ich will Fußballprofi werden. Ich will, dass meine Eltern mich angucken, dass sie stolz sind. Ja, ich will weg von der Straße. Ich will einen guten Weg einschlagen und so. Ich will mir durch den Fußball gewisse Sachen ermöglichen. Und dieses Ziel habe ich erreicht. Und damit ist der Erfolg schon verbunden. Damit sage ich mir so, wenn ich so in den Spiegel gucke, ey, du kannst stolz auf dich sein, stolz auf diesen Erfolg mit dem Ziel, was du so erreicht hast und so, obwohl es, wie gesagt, immer weitergehen kann. Aber für mich war es schon gut genug. Und das beschreibe ich mit Erfolg.
Okay. Dann warst du ja auch wahrscheinlich auch, sag ich mal, Vorbild, ne? Automatisch hast du da auch schon dran gedacht, zu sagen, ich will auch ein Vorbild sein oder kam das erst später?
Nee, das mit dem Vorbild, das, wenn du dann Profifußballer bist, das mit dem Vorbild, das ist ein Muss. Ja, sonst musst du wirklich blöd in der Birne sein und musst auch menschlich sehr charakterschwach sein. Ja. Das heißt, egal was wir gemacht haben, auch in der Öffentlichkeit, wir haben immer aufgepasst, ob es in den Clubs war, ob es auf der Straße war, wie wir uns zu verhalten haben. Weil wir wussten immer ganz genau, das kann immer gegen uns verwendet sein, das kann anders aufgefasst sein. Und deshalb gab es diese Geschichten bei mir nie in keinem Verein, dass einer von den Verantwortlichen im Verein gesagt hat, ey, du warst in den Clubs, du hast dich nicht benommen oder du warst da oder du hast dies gemacht. Nee, war immer alles sauber, aber auch durchdacht von uns. Und diese Vorbildfunktion muss man haben. Ja, weil irgendwann mal kennen dich so viele Menschen oder so viele Jugendfußballer, die vielleicht in dem Verein spielen, wo du da einen Vertrag hast. Und da musst du immer dich von deiner besten Seite zeigen und auch gegenüber den Vereinen, Fans und dem Umfeld immer diszipliniert sein. Das ist sehr, sehr wichtig.
Ja, definitiv, ja, nee, hast recht, stimme ich dir zu. Gab's eine Niederlage oder also eine sportliche oder private Niederlage, die du irgendwie besonders in Erinnerung hast, die du gut gemeistert hast?
Die einzige Niederlage, die ich habe, und deswegen habe ich ja so dieses Buch geschrieben, ist all die Menschen, diese Schulterklopfer. Wenn du irgendwo stehst, ob du jetzt gut warst oder schlecht, aber wenn du irgendwo so im Mittelpunkt bist oder so ein Blickfang für viele, wo die mit dir werben können, dir Sachen verkaufen können, Versicherungen oder etc., wo die dir Immobilien andrehen können. Bist du so eine Anlaufstelle? Also jeder kommt zu dir, jeder ruft dich an, jeder macht, jeder tut. Aber ich habe dann irgendwann mal gemerkt, sobald das mit dem Fußball ein bisschen verflacht, sind auch diese ganzen Schulterklopfer oder die Menschen, die dich immer angerufen haben, sind dann auch weg. A, weil sie keinen Nutzen mehr von dir haben und B, weil sie einfach schwache Menschen sind. Aber es sind einfach Mitläufer, die gehen zum Nächsten, das sind so Parasiten, so bezeichne ich sie. Und du wirst von wenigen wirst du noch Unterstützung bekommen. Mit den einen oder anderen, mit denen du dich immer als Spieler, Mensch gut verstanden hast, mit denen hältst du heute noch Kontakt, so wie ich mit einigen noch Kontakt habe. Aber die meisten verschwinden aus deinem Leben. und haben ihre eigenen Probleme. Und diese ganzen Berater, die dich beraten haben, diese ganzen Trainer vielleicht, da wird dich nicht einer anrufen vielleicht. Nicht einer wird dich anrufen und fragen,
Ja.
bis du irgendwann mal vielleicht stirbst oder so, und dann erfahren sie, dass da einer gestorben ist oder so. Das ist halt die andere Seite von Fußball. Das ist für mich eine Niederlage. Weil es wird nicht so bleiben, wie es war.
Ja, klar, ist ja auch leider sehr schnelllebig alles, ne?
Ja, und das ist auch ein Drecksgeschäft. Und das war ein Drecksgeschäft, ich spreche, das war jetzt 2010. Und heute ist ja viel schlimmer. Heute ist es viel, viel, viel schlimmer.
Ja, gut, da kann man wahrscheinlich jetzt auch nochmal ein neues Thema mit aufmachen. Vielleicht bei einem anderen Podcast. Das wird dann, glaube ich, sonst den Rahmen etwas sprengen. Aber ich weiß, was du meinst. Und klar, ist natürlich ein hartes Geschäft. Und ja, da die
Auf
Frage ist
deine
immer.
Frage jetzt zurück zu gehen. Das ist die größte Niederlage eigentlich, die man im Sport haben kann, wenn man alle gekannt hat und irgendwann mal ganz einsam wieder geht.
Ja, aber wie bist du damit umgegangen?
Das war sehr schwierig, weil ich habe ja, das beschreibe ich ja im Buch. Also das ist sehr, sehr wichtig, dass man das Buch dann auch liest, um das zu verstehen. Das beschreibe ich ja. Fußball ist ja eine Sache, aber du spielst ja in Ligen, da wo du nicht aussorgst. Ja, selbst in der ersten Liga wirst du nicht aussorgen nach 2, 3 Saisons oder irgendwas. Ja, man weiß ja heute, was ein Haus kostet, was gewisse Sachen kosten, wenn man die kauft. Muss man trotzdem irgendwann weiterarbeiten, um Geld zu verdienen, um seinen Lebensunterhalt auszugleichen. Und bei mir war das ja so, keine Lehre, nur Fußball. Was machst du nach dem Fußball? Ego zu groß, ich kann jetzt nicht arbeiten gehen. Die Leute werden mich auf der Straße erkennen und so. Und dann ist man da in so eine Seifenblase gefangen. Und viele gehen daran kaputt. Ich bin aber ganz gut da rausgekommen, weil ich angefangen habe zu arbeiten.
Okay, also hast du quasi ja das geschafft, ja, da rauszukommen. Ich beschreibe es ja auch in dem Buch, hast du ja schon gesagt. Also von daher lohnt es sich definitiv da reinzulesen. Hast du ein Angebot bekommen, was du abgelehnt hast, was du heute angenommen hättest, außer das, was du schon erzählt hast?
Ja, ich habe dann zum Beispiel, damals hat mich mal der Ramon, mit dem ich ganz gut bin, Ramon Bernd Roth, der hat mir damals ein Angebot gemacht, der war irgendwie tätig bei Darmstadt 98, sollte Co-Trainer in der Bundesligamannschaft sein und habe damals aber schon bei einer Mannschaft zugesagt, beim Marxheim hier im Ort von mir, als Trainer und hätte natürlich da auch absagen können und denen sagen können, hey, ich gehe zum Bundesliga-Verein, Nachwuchsleistungszentrum und da Co-Trainer und kann damit was aufbauen und Karriere machen. Aber habe den Ramon dann auch damals gesagt, hier, ich habe da schon zugesagt und wollte das auch nicht.
Okay.
Wollte es dann auch gar nicht. Und das ein oder andere Angebot kam dann auch noch, aber ich war dann irgendwann mal, war platt. Ich habe keine Lust mehr gehabt. Ich habe mit 27 aufgehört und habe dann nie wieder Lust gehabt, so richtig gegen den Ball zu treten. Ich habe dann immer in Vereinen gespielt, aber immer so notgedrungen, immer so gezwungen, weil die Leute mich dazu animiert haben. Aber so persönlich dieses Kicken, das habe ich wirklich nur gehabt jetzt, wenn ich mal so alte Ex-Kollegen, wenn wir irgendwann mal wieder miteinander gekickt haben oder auf gewissen Turnieren und so, dann hat es nochmal so Spaß gemacht, gekribbelt oder so, weil man so an die alten Zeiten gedacht hat. Aber so jetzt so macht es mir keinen Spaß mehr.
Ja, okay, schade, ne? Aber ja, so ist es dann, wenn man etwas sehr, sehr oft und professionell gemacht hat, kann es sein, dass man vielleicht dann ja die Lust irgendwann dran verliert, ne?
Ja, genau.
Ja. Hast du damals etwas gelernt, was du heute noch anwendest?
Was ich heute eigentlich auf was bezogen anwende?
Also, das kann alles sein, das kann sein. Das hast du ja schon einmal gesagt mit dem mit der Lehre, die du gezogen hast, die dann Trainer oder Lehrer dir geschrieben hatte, das war etwas, ne? Aber hast du irgendetwas gelernt? Ob es
Ich
jetzt.
glaube, also was ich so gelernt habe und als Stärke jetzt so bezeichnen würde, ist so, dass ich immer so dann selbstkritisch dann auch bin. Ja, das braucht seine Zeit. Ich bin immer ein Mensch, der was falsch macht, der auch auf diese Menschen zugeht und sagt, ey, es tut mir leid, ich mache es besser. Und bin auch aufgrund meines Sternzeichen oder wie auch immer, einer, der durch die Wand geht. Also wenn ich etwas erreichen will, dann kann ich die größte Nervensäge sein. Bleib dann dran, bleib dann dran, bleib dann dran. Wenn ich nicht 2 Meter springe, dann wird es so lange dauern, bis ich dann 2 Meter springe.
Okay.
Und das sehe ich sogar als Stärke, nicht als nervig, wie ich gerade gesagt habe, sondern als Stärke, das nennt man Durchsetzen.
Okay. Okay, das hast du dann damals gelernt und das machst du nach wie vor, aber das ist wahrscheinlich auch etwas, was man auch wieder bekommen hat, aber auch gelernt hat mit den Jahren, ne?
Das ist Geduld, das ist das Leben, das ist das Leben. Ich sag mal so, du kriegst ein Angebot hier, die Tür geht zu, aber es öffnen sich immer wieder Türen. Und diese Erfahrung habe ich gemacht. Du kannst am Boden sein. Du kannst wirklich, es kann dir schlecht gehen. Ja. Und ich habe das schon im Leben, habe ich das erfahren dürfen. Du wirst im Leben so viele Schicksale haben. Du wirst auf die Fresse kriegen, du wirst auf dem Boden sein. Und du wirst merken, keiner gibt dir die Hand und wird dir helfen. Aber du wirst selber wieder aufstehen, du wirst wieder glücklich sein, du wirst wieder lachen, du wirst wieder Geld verdienen. Und dann wird es wieder einen Stopp geben. Das ist das Leben. Das Leben ist nicht glücklich. Nicht alle Menschen, die du draußen siehst, sind glücklich. Und deswegen beschreibe ich es ja auch im Buch mit diesem Burnout. Diesen Begriff gab es zu meiner Zeit nicht. Diesen Burnout habe ich so gehabt, so dieses, ich habe keine Lust auf Fußball. 27 Jahre, bester Alter, ich bin topfit gewesen. Ich wollte nicht mehr gegen den Ball treten. Warum? Diese 5 Jahre Abstiegskampf. 5 Jahre. Jedes Mal kommt der Präsident rein und erzählt Existenz vom Verein, wie wichtig das ist, dass der Verein, der in der Liga bleibt. Und du musst dich da abackern und musst da Gas geben und musst da Wege gehen und hast gar keine Spielfreude gehabt. Also das war irgendwann mal auch so, das war mehr Arbeit als Freunde. Und wir sind so Straßenfußballer, wir wollen Fußball spielen. Und diese Dinge hat man genommen. Gleichzeitig wurde ich da belehrt auf gewissen Positionen, wie man da Fußball spielt, im taktischen Bereich, so auch im läuferischen und wie man gegen den Ball arbeitet. Aber dieses Ball gegen Ball arbeiten, das kannte man nicht so. Man wollte so Fußball spielen, diesen Offensivfußball und im Abstieg spielst du keinen Offensivfußball. Da musst du beißen, kratzen, treten.
Ja, das stimmt natürlich. Ja, okay, aber das ist natürlich auch etwas, Depression und Burnout, das hast du ja auch, beschreibst ja auch in deinem Buch. Total interessantes Thema. Kannst du das beschreiben, weil du es jetzt gesagt hast? Abstiegskampf, also meinst du, dass vielleicht zu viel Fußball auch dazu geführt hat? Oder wie würdest du es beschreiben, was da so der Auslöser dafür? Das ist ja etwas Schleichendes, aber weißt du, wie ich meine?
Ich glaube, der Auslöser, ich habe jahrelang in der zweiten Liga gespielt. Dann haben gewisse Manager und gewisse Verantwortlichen im Verein mit mir gespielt, also mit den Menschen gespielt, so hingehalten, so. Und ich habe das immer mitgemacht. Ich würde das heute nicht mitmachen. So, ja, du kriegst immer diesen Vertrag. Und durch die Presse und konnten die das nicht mehr. Ja. Weil sie wussten, okay, jetzt müssen wir was machen, sonst wechselt er den Verein. Aber dieses Ausnutzen, man wurde wie so eine Zitrone ausgepresst und so behandelt und so. Diese Wertschätzung war nie da. Wenn du was gemacht hast, hat man dir so auf die Schulter geklopft, aber man hat gemerkt, so dieses Schulterklopfen war nicht authentisch. Das war nur so gespielt, so auf die Situation bezogen.
Oberflächlich einfach nur, ne?
Genau,
Ja.
mein Ziel war, wie ich dann in der zweiten Liga war immer mein Ziel so, Erste Liga. Und wenn ich gegen so Erstligamannschaften gespielt habe im DFB-Pokal oder wenn wir Freundschaftsspiele hatten, sah ich mir sehr, sehr gut aus, weil erstmal sehr, sehr viel Platz war, auch vom taktischen, vom Stellungsspiel der Spieler, die in der ersten Liga spielen. Es war nicht so eng so wie in der zweiten Liga und habe immer Raum gehabt, habe immer Zeit gehabt bei der Ballannahme und konnte laufen, konnte Ideen kreieren, um irgendwas zu machen. Und in der zweiten Liga war das immer so, du hast Ball gehabt, da war der Gegner schon da und hat dir die Füße weggetreten. Und das hat mich dann irgendwann mal müde gemacht, weil ich gesagt habe, oh, jetzt wird es wirklich schwer, so in die ersten Liga zu kommen. Ja, du bist abgestiegen, du musst wirklich, um Erstliga zu spielen, musst du 10 Tore machen, ein paar Assists. Und ich war immer kurz davor und habe mich dann immer, Verletzungen haben mich dann immer wieder, weil ich mich sehr schwer verletzt habe in den Spielen, zurückgeworfen, wo ich dann Monate wieder gebraucht habe, um Aufbautraining zu machen, um wieder zurückzukommen. Ich bin immer wieder zurückgekommen, aber war dann auch am Ende nie so der, der ich halt vorher war. So.
Okay, aber du hast ja auch als Spieler oder als Profispieler bist du ja auch permanent diesen Druck ausgesetzt, ne? Also ich meine, das darf man ja auch nicht unterschätzen. Das ist ja immer Leistungsdruck, auch wenn man damit gut umgehen kann, hast du ja trotzdem einen Druck, den du über Jahre hin auch irgendwie standhältst, ne?
Auf jeden Fall, ja. Ich glaube, wenn man so, Biberer Berg war nochmal so eine andere Nummer. Das war so, das war wie so ein Hexenkessel. Ja, ich habe ja auch schon der Commerzbank Arena, da kriegst du das gar nicht mit. In der Commerzbank Arena, da können, das Ding kann voll sein, ist anders, als wenn du dann auf dem Biberer Berg spielst. Die Zuschauer sind so nah, schon so am Zaun, das, ich würde mal sagen, so das alte, Waldstadion. Aber heute ist es so, dass. Dass es einfach zu groß ist, du kriegst da gar nichts mit, jetzt in der Commerzbank Arena zum Beispiel. Und da hast du auch, wenn du dann einen Fehler gemacht hast, oh, wenn ich jetzt einen Fehler mache, dann wird gebuht und in dieser Anfangszeit, bis du dann irgendwann mal von Spiel zu Spiel erfahrener wirst. Aber da hast du so auch Hemmung, da gehst du nicht so ins Risiko, da spielst du mal so diesen einfachen Ball und so. Und das hat mich dann immer zum Nachdenken gebracht, wenn ich nach Hause gegangen bin. Selbst wenn wir so Spiele gewonnen haben, ey, warum hast du den jetzt nicht ausgespielt? Warum hast du so diesen sicheren Ball gespielt? Diese Spieler gibt es. Wenn ich Fußballspiele anschaue, weiß ich ganz genau, ich kann mich in die Lage hineinversetzen. Guck mal, du konntest diese Situation machen. Du hast jetzt einfach den Ball gespielt, weil du einen Strich in der Hose hattest und keinen Fehler machen wolltest. Weil den Ball hast du sauber gespielt, der ist gut, aber du hast keinen Fehler gemacht. Es geht jetzt nur noch so, Fehler minimieren, keine Fehler machen.
Ja, manchmal muss man dann über so Wege dann wieder so in diese Sicherheit reinkommen. Das gibt es ja auch, ne? Aber ja, ich kann das schon nachvollziehen, wenn man dann auch diesen, ja, Druck irgendwo spürt, wenn die Fans dann vielleicht auch mal ein bisschen näher an einem dran sind, als es jetzt in so einem Riesenstadion der Fall ist, ne? Du hast ja oder hatten ja schon bei verschiedenen Vereinen gespielt. Wo hat dir denn insgesamt, wenn du deine Karriere nochmal rückblickend betrachtet, am besten gefallen und warum?
Regensburg hat es mir sehr gut gefallen, weil ich war überrascht von der deutschen Mentalität, die es dort zu spüren gab. In Regensburg, anderer Akzent, andere Sprache schon, so vom Akzent her. Für mich als Hesse ganz neu gewesen. Aber wie herzlich diese Menschen waren. Die haben mir damals eine Wohnung gegeben, die haben mir ein Auto gegeben, die haben mir gesagt, ich soll eine Ausbildungsstelle machen. Ich habe eine Ausbildungsstelle dort auch angefangen als Automobilverkäufer. Und haben mich da geführt. Ja, die haben mich gemocht, man hat es gemerkt und so. Und heute noch mit den Leuten in Regensburg Kontakt, kann über die Stadt und den Leuten dort kein schlechtes Wort verlieren. War wirklich super. Da hat es mir gut gefallen. In Offenbach hat es mir gut gefallen. Die Fans, ja, war gut. Ich habe eine schöne Zeit in Offenbach gehabt, war auch mein Jugendverein. Bei Eintracht Frankfurt habe ich eine gute Zeit gehabt. Bei Wien habe ich auch eine gute Zeit gehabt. Ganz ehrlich, bei FSV Frankfurt, ich habe mich immer so wie so ein Fremdkörper gefühlt, obwohl die Leistung da war und der Trainer so ein richtiger Fan schon von mir war und auch Freund, aber so da haben ganz andere Sachen so Rolle gespielt, deswegen habe ich nie verstanden. Bei
Okay.
mir in Frankfurt war immer so ein Jugendverein von meinem Bruder, der hat dort gespielt, aber war jetzt für mich immer so ein Verein, immer bemüht, aber auch von den Fans. Fankultur kann man nicht mit Offenbach vergleichen oder Eintracht Frankfurt oder anderen Vereinen.
Okay, ja, wunderbar. Also schön doch, was dir bei vielen Vereinen auf jeden Fall gefallen hat. Du bist ja jetzt auch mit deinem Bruder zusammen. Oder betreibt ihr auch eine Fußballschule, ne? Also was gebt ihr denn, sag ich mal, jungen Talenten mit auf den Weg? Und was hat sich, sag ich mal, zwischen damals und heute an dem Mindset der Spieler oder Spielerinnen geändert?
Ich glaube, die Beratung, ich glaube, so wie mein Bruder und ich, wir wurden einfach, wir haben erfolgreiche Berater gehabt, ohne ihren Namen zu nennen, aber sie waren nicht wirklich bei Sache, sie haben uns nicht wirklich beraten. Ja, ich würde heute erstmal jedem Profifußballer empfehlen, sein Geld richtig anzulegen. Ich habe das Gott sei Dank irgendwann mal selber gemacht, ohne dass mir jemand gesagt hat, weil ich einfach von gewissen Fußballern gelernt habe, mit denen ich Fußball gespielt habe und durch Gesprächen gewisse Sachen erfahren habe und wie ein Schwamm aufgenommen habe. Aber ein Berater sollte Ein Spieler formen. Ein Spieler formen, nicht nur fußballerisch, sondern fürs Leben. Wie er als Familienvater sein wird, sein zweites Standbein aufbauen. Zum Beispiel, dass man sich Immobilien kauft mit dem ersten Gehalt. Ja, war ja schon damals so. Bei unseren Beratern haben uns das nie gesagt. Die haben immer geschlafen. Und deswegen wäre erstmal so, für mich, was ich den jungen Spielern mitsagen würde, ist erstmal diese Fehler, die ich persönlich so selber gemacht habe, dass man sie nicht macht, dass man immer an sich arbeitet, dass man immer weitermacht und dass immer woanders Türen aufgehen. Wenn der Trainer nicht auf dich steht und der Verein dich nicht haben will, gibt es genug Vereine, irgendwo wird dich jemand nehmen und aufgrund deiner ehrlichen Arbeit, deines Trainings, wirst du irgendwann mal belohnt. Daran glaube ich fest. Das würde ich erstmal vermitteln. Und der nächste Punkt, wenn diese Person das irgendwann mal irgendwo gepackt hat, wie gehe ich mit meinem Geld um? Weil Fußball kann morgen vorbei sein. Und das ist wichtig, dass man später irgendwann mal etwas beiseite hat oder gewisse Säulen im Leben aufbaut, dass man später keine Schwierigkeiten bekommt. Und ich glaube, so sollten Berater mit ihren Spielern reden und nicht nur so, wie viel Prozent kann ich vom Gehalt, vom Jahresgehalt abstauben? Und man muss sich ja vorstellen, diese Berater haben ja mehrere Spieler, wo sie dran Geld verdienen. Aber es gibt, wie gesagt, es sind nicht alle Berater so. Es gibt auch gute Berater, die ein sehr gutes Verhältnis zu ihren Spielern haben und sie gut führen, sie gut beraten. Aber es gibt auch die, die das nicht machen.
Ja, klar, so hast du es ja überall leider, ja. Also es gibt immer gute und dann immer die schwarzen Schafe gibt es natürlich auch überall in ja, verschiedenen Bereichen. Was hat sich denn verändert, deiner Meinung nach, was an den Spielern oder Spielerinnen zwischen damals und heute, wenn du die vergleichst, so von der Art, vom Mindset her, hast du da nochmal, du hast ja mit Sicherheit auch Erfahrungen gesammelt.
Die Spieler sind alle gleich. Es gibt wenig besondere Spieler. Früher gab es viel mehr besondere Spieler. Die Spieler haben alle den gleichen Schnitt. Die gehen alle ins Fitnessstudio. Die sehen alle gleich aus. Die werden alle gleich gedrillt. Jeder spielt den gleichen Pass. Jeder hat die gleichen Laufwege. Keiner macht irgendwas Besonderes. Das sind die Spieler von heute. Und dazu kommt noch, dass diese Spieler enorm viel Druck von den ganzen NLZ-Vereinen bekommen. Das heißt, man muss immer funktionieren. Und wenn man nicht funktioniert, wird man schon im jungen Alter wird man schon aussortiert. Und das führt dazu, dass man irgendwann mal diesen Burnout oder psychische Erkrankung bekommt, weil man sagt, ich habe meinen Vater, meine Mutter enttäuscht, die mich immer zum Training gefahren haben, die sowieso dann auch Druck auf das Kind ausüben. Ich habe meine Freunde enttäuscht und mein Umfeld, weil ich habe ja immer davon erzählt, dass ich Fußballprofi werde. Und wenn du es nicht wirst, was glaubst du, wie du dich dann fühlst? Und ich glaube, das muss vielen bewusst sein und der Druck wird immer enorm, 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 enorm. Es gibt diese Talente, wo ich auch mal war und wo ich mich drauf ausgeruht habe, die gibt es heute wie Sand am Meer. Die gibt es wie Sand am Meer. Viel, viele davon werden Fußballprofis. Wie viel werden wir sehen? Was passiert mit den anderen? Und so muss man ganz klar mit der Jugend reden, damit die das kapieren, damit die auch einen Fokus auf die Schule legen, auf diese Ausbildung, auf das Studium, dass man ein zweites Standbein hat. Das heißt, wenn das mit dem Fußballspielen nicht klappt, dass ich wenigstens was anderes machen kann.
Ja, definitiv, ja, stimme ich dir zu. Da komme ich auch schon zur nächsten Frage. Du hast gerade eigentlich gesagt, welchen Karriereweg hättest du gewählt, wenn du kein Profi geworden wärst?
Aber Tanzen hätte ich jetzt nicht so gemacht, aber ich habe auch so, war auch immer so einer, der so gute Fähigkeiten so im Kampfsport hatte. Ja, so Boxen hat mich immer sehr, sehr interessiert und so. Ich habe da auch damals angefangen, habe dann auch aufgehört wegen dem Fußball, habe dann aber ab und zu bei Kickers Offenbach auch geboxt. Sie haben ja auch einen Boxclub und boxe heute noch so ein bisschen so für mich oder mit Privattrainern. Aber Boxen ist schon so etwas, was mir so Spaß macht. Also, es macht mir jetzt so mehr Spaß als Fußball. Also, wenn du mich jetzt anrufen würdest und sagen würdest, Fußball oder komm, wir gehen zum Boxtraining, würde ich sagen, ey, bei Boxtraining bin ich dabei, weil es auch wieder neu ist und ich habe Hunger drauf und weil es mich so interessiert und so.
Ja, klar, ja. Okay, kann ich verstehen, ja. Also ich
Ja.
mache auch beim Personal Training Boxen. Und da hatte ich auch mal Interesse dran und jetzt hatte ich längere Pause, aber jetzt habe ich auch bald wieder, will ich jetzt auch wieder anfangen, ja.
Ja, ich
Ähm,
glaube,
ja.
viele verstehen den Boxen auch nicht. Also Boxen ist so ein Gentleman-Sport und so, da geht es wirklich um Geschick, um Taktik, um Technik,
Technik vor allem, ja.
um den Gegner auszugucken, um die Bewegung, wie bewege ich mich. Da ist auch sehr viel Beinarbeit, sehr viel Athletik und das Training ist ein ganz anderes, also was Kraftausdauer betrifft. Und dafür interessiere ich mich so ein bisschen. Ja. Macht Spaß. Und Boxen ist nicht so dieses Klischee, so, ey, ich gehe jetzt ins Boxtraining und komme vom Boxtraining raus und dann, wenn ich einen sehe, sage, ey, was guckst du? Nee,
Nee, klar. Ja.
das darf man da nicht so machen. Also, das ist so, die Boxer sind schon Gentlemen, sie haben Benehmen, die haben Respekt und die haben auch eine Vorbildfunktion. Das ist einfach so ein
Klar.
Sport. Und abgesehen davon, beim Fitnessboxen oder am Boxsack kann man viel rauslassen. Viel
Ja,
Frust,
das auch, ja.
viel Stress, dieses ganze, von das, was wir sehen, diesen Burnout kann man da reinhauen.
Ja. Ist auf jeden Fall Ganzkörpertraining, also kann ich
Ja.
auch jedem empfehlen. Auch einfach nur, um sich fit zu halten. Das ist echt eine gute
Geil.
Sache, ja. Ja. Ja, schön. Also spannend, dass du jetzt auch im Boxen dann sich hin und wieder, sage ich mal, da fit hältst. Was machst du denn heute aktuell? Also in welchen Funktionen bist du heute tätig? Ich weiß, dass du auch beim Fußballverein aktiv bist, ne?
Ich kann dir, soll ich nicht, aber eins kann ich dir sagen, ich habe dir ja auch das Tanzen erwähnt. Ich war für jeden Trainer, vielleicht werden die Trainer des, also der eine ist ja schon gestorben, aber einige leben ja noch, vielleicht werden die diesen Podcast von dir hören. War für jeden Trainer und jeden Verein immer Gold wert. Weißt du wieso? Das werden
Wieso?
vielleicht irgendwann mal Spieler oder in den Kommentaren oder sonst irgendwas bestätigen. Ich habe immer für Stimmung gesorgt.
Okay.
Ich war immer jemand in der Kabine, wenn einer nicht tanzen konnte, wenn er sich bewegt hat wie so ein Baum, dann habe ich ihn dazu gebracht, dass er das Tanzen lernt. Und in vielen Mannschaften habe ich immer dafür gesorgt, dass die Leute so fröhlich waren in der Kabine. Wir haben immer getanzt. Und egal, wo es dann hinging, ich habe da immer Stimmung gemacht.
Okay, ja cool, also
Und
quasi tanzen.
die Trainer haben das dann, die Trainer arbeiten ja auch so mental, die haben das dann halt immer mitbekommen. Was haben die Trainer sich immer gedacht? Welche 11 passen am besten in mein System und gerade in diesem Spiel? Ja, und für diese Stimmung. Und auch wenn ich dann nicht in der ersten 11 war, ich war immer im Kader automatisch, weil ich habe so viel Energie der Mannschaft gegeben, dass ich immer da so dabei war.
Okay,
Und das
cool,
haben die
ja.
Trainer, das haben, und ich wusste, dass die Trainer das so denken. Weil wir haben ja auch mit viel mit Psychologen gearbeitet und ich wusste ganz genau, und ein paar Mal habe ich auch geschummelt, habe ich den Psychologen genau das erzählt, was der Trainer ja hören wollte, weil ich bin Straße, weil der Trainer, wir haben Psychologengespräche gehabt, vorm Spiel oder sonst irgendwas, und ich wusste ganz genau, dass der Psychologe vom Trainer kommt und dass der Psychologe den Trainer genau das sagt, was wir besprochen haben. Ich habe mir gesagt, oh, ich werde rennen, ich werde Gas geben, ich werde für meine Mannschaft kämpfen. Und der ist genauso hingegangen, hat dem Trainer gesagt, der hat mir gesagt, ich werde kämpfen, ich werde rennen. Dann stand ich so auf der ersten, in der ersten Elf, so, ja, ich will.
Okay, ja, clever gemacht auf jeden Fall. Ja, schön, aber es ist ja auch wichtig, dass eine Mannschaft auch jemanden noch zu dem, dass man ein guter Spieler ist, auch jemanden hat, der da, sag ich mal, auch ein bisschen Stimmung in die Kabine reinbringt. Gab es da mal irgendein Lied, was du dann da gerne gehört hast? Oder was du dann,
Ich
was
bin,
hast du?
es gibt keinen Michael Jackson. Ich bin der Michael Jackson in der Liga gewesen.
Okay,
Jeder
cool.
kennt, jeder sagt Mokhtari, Michael Jackson, jeder weiß Bescheid.
Okay, witzig, ja, okay. Coole Anekdote auf jeden Fall. Also heute bist du in
Also,
Raum.
ich lasse mir jetzt ein bisschen Zeit. Ich schreibe ja noch ein zweites Buch.
Okay.
Da werde ich vielleicht so ein bisschen auspacken. Ich habe jetzt so ein bisschen über meine Persönlichkeit gesprochen im Buch
Ja.
und habe nur das erzählt, was mich so betrifft. Ich habe jetzt keine Namen genannt von Trainern oder sonst irgendwas, aber das wird vielleicht im nächsten Buch kommen, wo ich gezielt Spiele nenne, Situationen, die passiert sind, ein paar Skandale, weißt du, so ein bisschen was anderes. Das war jetzt
Okay.
nur, was nach dem Fußball passiert ist mit mir, was es mit mir ausgemacht
Okay,
hat.
okay, okay.
Deswegen habe ich in dem Buch nichts erwähnt, was mit anderen zu tun hatte.
Okay, verstehe. Okay, ja, dann kann man sich ja noch auf ein zweites Buch freuen, auf jeden Fall. Genau, also heute bist du ja auch, ich glaube, im Vorstand, ne? Bei deinem Heimatverein, wenn ich es richtig noch in Erinnerung habe.
Genau.
Und auch Sportlehrer, ne?
Genau.
Genau, ja. Und wie kam es da nochmal zu? Also, das hat ja, war ja auch ein Weg, ne, wo, dass du dann, sag ich mal, dann Lehrer wurdest und dann am Ende des Tages jetzt auch in Rauheim dann da im Vorstand bist.
Ganz kurz erklärt, dann wird es auch jeder verstehen. Bei dem Fußballverein, wo ich heute Präsident bin, wo ich den Verein führe, wo ich die Jugend aufgebaut habe, der Verein hat keine Jugend gehabt und hat dann innerhalb von 3 Monaten alle Jugendmannschaften, wo wir gewisse Sachen aufgebaut haben, wo wir den Verein wieder schuldenfrei gemacht haben, wo wir die Infrastruktur in Rauenheim verbessert haben mit einem neuen Kunstrasenplatz, der nach Jahren gekommen ist und vieles mehr. Bei diesem Verein bin ich Präsident und wurde aber vor meiner Fußballkarriere mal von diesem Verein rausgeschmissen. Und heute führe ich den Verein. In der Schule, wo ich heute Lehrer bin, wo ich mit Jugendlichen arbeite, wo ich Schülern sage, was sie besser machen können, was sie falsch machen und was sie gut machen, bin ich heute Lehrer. Das heißt, überall, wo ich vielleicht wegen meiner Person, wo es nicht so positiv war, habe ich eine Führungsposition übernommen.
Ja, also spannend, ne? Also auch wieder zu dem Thema, wie du schon mal auch gesagt hast, ja, irgendwo schließt sich vielleicht in der Vergangenheit eine Tür und wer hätte gedacht, dass du auf einmal eines Tages jetzt da stehst, wo du heute stehst, ne? Nach deiner Karriere.
Auf jeden Fall, ja. Deswegen, es werden sich immer Türen öffnen.
Ja.
Und ich glaube für mich, also ich, diese Geschichte, da kriege ich immer so Gänsehaut, weil ich habe eine Riesenverantwortung, weil ich sage, ey, in dem Verein bist du damals rausgeflogen und heute bist du der Präsident.
Ja.
Und das geht mir manchmal so nicht in den Kopf, aber dann bin ich so stolz auf mich. Dann sage ich, ey, top. Also top.
Ja, schöne Geschichte, schöne Leistung auf jeden Fall. Jetzt kommen wir noch zu drei Fragen und dann gibt es noch die Nachspielzeit, die Entweder-oder-Fragerunde. Da werde ich dir nochmal zwei Begriffe oder drei dann zur Verfügung stellen und du musst dann für eine entscheiden, bestenfalls. Genau. Gibt es etwas, was du nicht so gut kannst und wo du dich verbessern möchtest?
Ich habe, weil ich sehr, sehr viel manchmal nachdenke
Ja.
und wenn ich mit einer Person rede und oft ist es ja so, dass du dich auf eine Person konzentrierst, ich kann mich nur auf eine Sache konzentrieren. Dieses Multitasking habe ich nicht drauf.
Okay.
Das können welche, ich kann das nicht.
Okay.
Ja, und ich will es auch vielleicht gar nicht können, weil ich bin immer so ein Typ, wenn ich jetzt mit dir rede, fokussiere ich mich auf dich oder irgendeine andere Person und manchmal gibt es aber Situationen, da wirst du von irgendjemand gezogen, so ein kleines Kind, aber du bist gerade so im Gespräch und du nimmst diese Person nicht wahr, weil du so einen Tunnelblick auf diese Person hast und so.
Okay.
Und das wirkt dann so manchmal so, dass du so abwesend bist.
Ja, verstehe,
Und dann,
okay.
dass du mit deinen Gedanken ganz woanders bist und da bin ich bemüht, dass ich jedem recht mache und dass keiner so das Gefühl hat, so, ey, ich habe dich jetzt ignoriert oder habe dich jetzt nicht wahrgenommen oder sonst irgendwas. Das ist sehr, sehr wichtig und so, weil oft hatten schon so der ein oder andere diesen Eindruck gehabt.
Okay. Aber man kann ja dann, wie du schon sagst, einfach nur abgelenkt gewesen sein mit den Gedanken und das gar nicht böse meinen in dem Moment. Also das, ne? Ja.
Genau.
Ja, okay. Dann nächste Frage. Dein Lieblingsessen?
Ich koche ja so, ich habe ja auch so einen Kochkanal. Und
Okay, cool.
ja, ich
Ich
habe
auch.
auf YouTube habe ich einen Kochkanal, Walid Mokhtari, könnt ihr mal vorbeischauen. Da koche ich alle Gerichte von griechisch bis afrikanisch. Und auf der Welt gibt es einfach zu leckeres Essen, also von der italienischen Küche bis zur afghanischen, türkischen, deutsche Küche, marokkanische Küche. Ich will hier kein Land vergessen. Ich meine, das muss man ausprobieren, das muss man kochen.
Ja.
Aber so jetzt mal so in diese Richtung, so italienisch, weil da schon Salat ist, Meeresfrüchte, verbindet mit Pizza, die marokkanische Küche, sowieso bin ich damit aufgewachsen. Aber ich
Ja.
bin auch schon so einer, der so sehr, sehr gerne italienisch isst und qualitativ gut isst.
Okay. Ja, schön. Ja, ich habe auch so einen Kochkanal, aber jetzt nicht auf YouTube, sondern auf Instagram. Da poste, habe ich früher mehr gemacht, jetzt ist es ein bisschen weniger geworden. Da poste ich auch immer mal wieder, wenn ich was gekocht habe. Also von daher, ja. Schön, ja, finde ich cool. Du bist auf jeden Fall kreativ.
Ja.
Ja, du hast ja eben schon gesagt, du warst der Michael Jackson in der Kabine. Was ist so dein Lieblingslied? Nochmal, sorry.
Why? Tell them in human
Ja,
nature.
das kenne ich, ja, das kenne ich,
Ja, das
ja.
ist mein Lieblingslied.
Oh, kann auch gut singen, by the way, ja. Ja.
Looking out.
Vielleicht auch noch eine Karriere am Start.
Ja, gesungen habe ich auch nicht schlecht. Aber so, das
Ja,
war halt alles so, alles verbunden mit Michael Jackson. Also der Michael Jackson, das ist ja einer, der singt und tanzt. Du hast ja auch,
ja.
wenn du den gesehen hast, hast du gesungen und getanzt.
Ja.
Die sind
Ja.
halt mit ihm aufgewachsen. Top Musik. Top-Künstler und genauso wie Diego Maradona und was den Boxen betrifft, Muhammad Ali, das waren so diese Größen, so unantastbar.
Ja, alles. Ja, auf ihre Art dann Legenden auf jeden Fall.
Ja.
Ja. Ja. Okay, dann kommen wir noch zur letzten Frage, bevor dann die Nachspielzeit gleich beginnt mit der Entweder-oder-Fragerunde. Dein Lieblingsurlaubsziel?
Urlaubsziel?
Ja.
Marokko.
Marokko. Und
Marokko
dann?
ist ein, ich muss jetzt Werbung für mein Land machen.
Na klar.
Marokko ist ein absolut schönes Land. Ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, Marrakesch, Agadir und Tanger. Sehr, sehr schöne Strände. Super Essen. Für Sonne ist immer garantiert. Und super freundliche
Ja.
Menschen.
Ja.
Gastfreundlich. Sehr, sehr gastfreundlich. Die teilen mit euch das letzte Brötchen. Obwohl es da keine Brötchen gibt, aber sie backen für euch Brötchen.
Aber ja, ich will da auch gerne nochmal hin. Da war ich auch noch nicht. Also Marokko interessiert mich auch definitiv. Also von daher, mal gespannt, hole ich mir noch Tipps dann bei dir.
Auf jeden Fall.
Okay, ja, dann kommen wir jetzt, wie ich schon sagte, gerade zur Nachspielzeit, die Entweder-oder-Fragerunde. Also ich sage dir zwei Begriffe oder drei und du entscheidest dich dann bestenfalls für einen, sofern du das kannst, ja. Also fangen wir gleich schwer an, sage ich mal. Kickers Offenbach oder Eintracht Frankfurt?
Kickers Offenbach.
Alles klar. Freistoßspezialist oder Elfmeterkönig?
Freistoßspezialist.
Taktikfuchs oder Tiki-Taka-Fußball?
Tiki-Taka-Fußball.
Dann Hakim Ziyech oder Achraf Hakimi?
Ashraf Hakimi.
Dann kommen wir nochmal zum Essen. Tajin, Couscous oder hausgemachte Pommes? Ist auch lecker auf jeden Fall. Hat mal auch jemand für mich damals was frisch zubereitet. War sehr lecker. Kann ich auch.
Tagine kann auch mit Kartoffeln drin sein. Da haben wir diese Kartoffeln schon drin, ja.
Ja. Genau so habe ich
Und
das auch bekommen, ja.
Pommes ist so eine, Pommes ist so ein Gericht. Pommes, ich liebe Pommes. Ja, also Pommes, so diese Pommes mit Ketchup und Mayonnaise, Klassiker. Also Pommes, ohne Pommes könnte ich nicht leben, glaube ich.
Ja, so hausgemachte finde ich auch mal besonders lecker,
Ja, hausgemacht auch. Gerade wir
ja.
sind so aufgewachsen, meine Eltern so geschält,
Ja.
hausgemachte Pommes. Und ja, was war das, das noch in der Mitte war? Was war das noch?
Couscous, Couscous.
Okay, Couscous ist so ein bisschen edel, so das kriegst du nicht immer serviert, immer nur jeden Freitag.
Okay. Und dann nochmal, auch was die Follower teilweise auch noch interessieren wird. Ne? Ich bin ja auch Gala-Fan, ich war ja auch jetzt neulich erst auf dem Spiel wieder. Also Galatasaray, Beşiktaş oder Fenerbahçe?
Der jetzt in der Türkei spielt, der war bei Beşiktaş, da war ich Beşiktaş-Fan, jetzt geht er zu Fenerbahçe. Also das war genau ähnlich mit Ronaldo, bin ja auch so ein Ronaldo-Fan,
Ja.
weil ich auch seine Art mag und wie er abliefert und wie er alles meistert und wie bei denen auch immer eine Tür aufgeht. Und deswegen verfolge ich immer da, wo er spielt. Der war bei Juventus, Juventus war bei in Saudi-Arabien, Saudi-Arabien und beim Cenk Tosun kann ich erwähnen. Der war,
Ja.
wie gesagt, Beşiktaş, jetzt dabei Fenerbahçe. Und ich gucke jetzt Fenerbahçe. Und von Beşiktaş habe ich kein einziges Spiel mehr angeguckt.
Okay, interessant. Ja, also ich denke, trotzdem war ja auch mal bei der Eintracht, gell? Ja. Zu dem Zeitpunkt, als ich die Fragen hier formuliert hatte, war der noch nicht bei Fenerbahce. Aber jetzt ist er da auf jeden Fall.
Genau.
Ähm,
Jetzt gucken wir so,
ja.
schielen wir ein bisschen nach zu Fenerbahce.
Mit Jorge Mourinho, mal gucken, was das denn noch so wird, ne?
Ja, und Mourinho halt so, jetzt spielen ja auch zwei Marokkaner dort.
Ach
Die
so, En-Nesyri, ne? Genau,
in der Nationalmannschaft spielen, deswegen schaut man auch.
ja, klar.
Kriegt man sofort mit. Eigentlich.
Ja, spannend. Also, wie gesagt, ja, cool. Also, das waren alle Fragen und ja, Mocky, ja, hat mega viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht.
Super, danke, super Plattform und schaut rein. Ich finde es gut, was du machst. Das ist immer gut. Und durch deine Plattform erfahren auch Zuschauer, wie ein Mensch wirklich tickt oder wie er ist. Und man sieht ihn halt nicht nur draußen, wo man nicht reden kann, sonstiges. Und so schafft man sich ein anderes Bild auch vom Fußball oder von gewissen Situationen.
Ja, nee, definitiv auch gerade, ne, heute Social Media, ja, wird ja vieles dann auch einfach nur nach außen getragen, aber man weiß manchmal vielleicht gar nicht, wie der Mensch selbst von innen, sag ich mal, tickt oder wie er aussieht, ne, deswegen, wie er sich fühlt. Und von daher, ja, spreche ich gerne mit Spielern oder Trainern, Funktionären. Und ja, wie gesagt, ja, vielen Dank, Mocky, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ja, vielleicht. Ich hab's dir nochmal und wünsche dir auf jeden Fall alles Gute und ja, viel Erfolg beim nächsten Buch auch.
Ja, auf jeden Fall. Danke auf jeden Fall. Danke an die Zuhörer auch. Und wir sehen uns, wir hören uns. Hat Spaß gemacht.
Ja, danke, bis bald.
Ja.
Ciao.
Das war der Podcast mit Walid Mokhtari. Wenn euch der Podcast gefallen hat, freue ich mich über eure Kommentare und vergesst dabei nicht, meinen Kanal für weitere Podcasts zu abonnieren. Bis dahin, euer Jagon.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.